Ja, genau. Ich habe nur was zu meckern.
Das ist dein neues Pyramide. Image. Das ist dein neues Image.
Ja, super. Und ja. Du bist dann der Good Cop, oder wie?
Ja, das ist eine Rolle, die kann ich natürlich sehr, sehr gut. Jungs, drück mal auf den Knopf, wir müssen den Jingle einspielen. So, geht los, oder?
Können wir rein? Geht los, wir sind bereit.
Nice. Heute eine ganz besondere Folge, Doppelfolge, natürlich nicht, aber uns hat es ja auch alle genervt, dass immer der Spieltag einen weiter war als die Folgen, weil wir eine englische Woche hatten und da haben wir es natürlich nicht gemacht. Wir machen immer nur donnerstags und deswegen heute eine große Doppelfolge. Wir können die erste Folge ja jetzt aufnehmen und dann machen wir einen Cut und dann machen wir die zweite
auch. Genau, spulen wir kurz vor und zack, sind wir dann einen Spieltag weiter und dann passen die Zahlen noch wieder. Das ist uns ja ganz wichtig.
Sehr gut, das machen wir auf jeden Fall so. Und dann noch eine Besonderheit, eigentlich war ich heute gar nicht eingeplant. Eigentlich sollte ich heute mir endlich nach langem Hin und Her hier die Impfung, die dritte, besorgen, obwohl ich die schon seit Februar hätte bekommen müssen. Jetzt hat Max Spezi, sollte eigentlich dabei sein, der hat aber sein Mikrofon nicht gefunden. Und jetzt hole ich mir die Impfung morgen hoffentlich und bin heute doch im Podcast dabei. Deswegen habe ich heute gar nichts. Ich bin heute nur der Moderator. Ich habe nur, Simon hat es ja schon gesagt, auch nur ein paar Kritikpunkte. Also das mache ich dann auch so wie du hinten bei der Pyramide.
Okay.
Und ich habe euch ja, Zuhörer müssen wissen, immer wenn ich nicht dabei bin, schicke ich am Tag vorher, so ein paar Vorschulkritzeleien, schicke ich an die Jungs, damit die ungefähr wissen, was sie sagen müssen, wenn sie gar nichts wissen, also wenn ihr gar nichts wüsstet, was ihr natürlich nie hättet, aber da schicke ich immer was rein und dessen bediene ich mich jetzt einfach. Also,
genau, wir sind heute wieder, zu dritt. Lennart, genau. Susi ist mit dabei.
Ja, und ich glaube, wir merken schon, dass Sven meint, er ist nur Moderator und am Ende spricht er am längsten.
Okay, das versuchen wir mal nicht. Lass uns mal so versuchen. Ich sage jetzt auch, erste Partie, Wolfsburg gegen Bielefeld, Endspielmodus und jetzt seid ihr dran. Ich hab hier schon was im Blick, was ich sagen könnte, aber ich bin erstmal ruhig.
Ja, Endspielmodus. Also Kohfeldt hat doch schon gesagt, also wenn das nächste Spiel jetzt verloren, also wenn die nächsten zwei Spiele Augsburg und Bielefeld verloren sind, nein, als andersrum formuliert, er hat gesagt, wenn Augsburg, Bielefeld jetzt kommen, wir die Spiele gewinnen, haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun.
Genau.
In Augsburg haben sie jetzt verloren und jetzt kommt Bielefeld. Die Frage ist ja, ob Castells wieder da ist. Ich glaube, momentan haben wir ihn auch drin.
Dass er ja, er sollte dabei sein, ja.
Weil wir haben ja sowas wie einen Supercomputer und der gibt uns raus, dass der Expected Goal-Wert von Bielefeld einer der niedrigsten in diesem Spieltag sein wird. 0,8 gibt er raus. Tendenziell, Wolfsburg wird mit mehr geschätzt. Das heißt, eigentlich erwartet der Computer, dass Wolfsburg gewinnt. Aber es gibt ein Problem, nämlich dass der Torwart einen großen Einfluss hat. Perwan hat in 5 Spiele gemacht. Und im Schnitt bekommt Wolfsburg mit Perwan 1,5 mehr Tore als erwartet. Das ist ein ziemlich signifikanter Wert. Mhm. Das ist nach Uphoff auch das schlechteste der Liga. Und Uphoff hat, glaube ich, nur 2 Spiele. Übrigens, der Stammkeeper mit dem schlechtesten Wert da ist Florian Müller von Stuttgart.
Was sage ich immer?
Ja, das stimmt. Der war aber auch in der letzten Saison in der Hinrunde der schlechteste und in der Rückrunde aber der beste. Deswegen wäre es ein bisschen inkonstant in dieser Metrik. Trotzdem, das ist auffällig, dass Perwan da sehr schlecht ist. Und mit 1,5 plus 0,8 enden wir mit Expected Goals Bielefeld von 2,3. Damit gewinnen die das Spiel, aber das erwarte ich eigentlich nicht, wenn er wieder da ist. Für Wolfsburg erwarten wir 4 Ballbesitz, das heißt Spielaufbau über Burgs und Lacor, wenn beide spielen, die darüber dann auch Pässe spielen und Punkte sammeln, bei Managerspielen besonders relevant für Kickbase, dadurch, dass Bielefeld auch noch einen relativ niedrigen Expected Goal Wert hat, also wir erwarten, dass es gut sein kann, dass Arminia kein Tor schießt. In den letzten 5 Spielen haben wir auch erst 1 geschossen. Wäre damit zu 0 Bonus bei Kickbase schon mal, könnte man schon mal so mit 60, 80 Punkten für beide planen. Das wäre dafür interessant. Für Bielefeld hingegen würde ich von abraten. Im Hinspiel hat Wolfsburg nur eine Flanke in den Strafraum gespielt, eine hohe Flanke. Insgesamt auch gar nicht so viele hohe Bälle, deswegen kann Bielefeld auch nicht so viele Punkte dann die Verteidigung sammeln. Wenige Aktionen daher über die, wenn dann Ortega. Ganz vielleicht Vasilidis könnte ich mir vorstellen, weil der Defensivaktion viele hat und auch offensiv mit eingebunden ist. Aber selbst der ist noch fraglich. Was ist denn jetzt mit
Wolfsburg? Der holt eigentlich nie Punkte, ne? Also ich weiß nicht, den würde ich eh nie empfehlen. Also ja. Unabhängig davon, dass er unsicher ist, wir erwarten ihn wieder, aber da würde ich eher, auf den würde ich nicht setzen.
Eigentlich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Susi, zu den Flanken, dass im Hinspiel wenige geschlagen worden sind, weil das wäre nämlich genau mein Punkt gewesen, den ich jetzt erwähnt hätte. Denn eigentlich lässt Bielefeld sehr viele Flanken zu und auch recht viele Abschlüsse nach Flanken. Also war das vielleicht auch ein Ausreißer, das Hinspiel. Ich hätte nämlich jetzt erwartet, dass da was über Flanken geht, auf der Wolfsburger Seite. Denn Bielefeld lässt halt eigentlich schon recht viele zu. Was sie noch viel zulassen bzw. provozieren, sind Dribblings im Mittelfeld. Die kann Wolfsburg sowieso ganz gut. Aber gegen Bielefeld ist man auffällig oft in Dribblings im Mittelfeld unterwegs. Und du hast es schon gesagt, viel Ballbesitz für Wolfsburg. Und aus den Gründen wären zum Beispiel Spieler wie Lacroix fürs Aufbauspiel, Arnold für Dribblings Mittelfeld vielleicht ein bisschen mehr Platz, viele Pässe. Meine Kandidaten ist noch unsicher, ob Barco oder Mbabu spielt, wenn man jetzt auf Flanken aus will. Aber jetzt hast du mich natürlich ein bisschen verunsichert, dass im Hinspiel gar keine oder nur eine Flanke kreiert worden ist. Ob ich da jetzt noch drauf zählen würde, weiß ich nicht.
Naja, interessant. Du hast ja, wir hatten ja auch Fragen, wie wir Wolfsburg sehen. Wolfsburg spielt ja meistens so ein 3-4-2-1-System mit hohen Wingbacks und mindestens einem zentralen Stürmer. Wenn die so auf eine Viererkette, wie wir sie gerade bei Bielefeld erwarten, treffen und schaffen die es immer, einen Spieler breite, zum Beispiel Mbabu war das ja zuletzt. Mhm. Dadurch, dass Mecher, der Stürmer, dann anläuft, bindet er die beiden Innenverteidiger in der Mitte. Das heißt, es entsteht entweder Raum für den Außenstürmer oder auch für den Wingback, für Mbabu, oder da wird eine große Lücke zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger bei Bielefeld aufgemacht. Das hat er bei Bremen auch schon sehr viel gemacht, Kofeld. Also das ist definitiv seine Art von System. Damals war unter anderem dann Eggestein auch ein Spieler, der in den freien Raum reingelaufen ist. Bei Wolfsburg sind auf der Seite dann Schlager und Wind aktiv, die sich dann in diesen Halbräumen bewegen müssen. Die meisten Gegner gegen Wolfsburg lassen dann aber auch eher Mbabu auf der Seite frei. Also der wird oft angespielt. Also der wird tatsächlich sogar in den letzten drei Spielen, wurde er jeweils so 25 Mal pro Spiel an den Ball gegeben. Also der hat ca. 25 Ballberührungen pro Spiel in den höheren Zonen gehabt. Und trotzdem hat er kaum Gefahr da erzeugt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem bei Wolfsburg, weil wenn wir jetzt schon sagen, Lacroix...
Ich habe schon die Lösung dafür. Ich habe die Lösung.
Den Spielaufbau betreiben, dann da über Mbabu und Schlager und Wind sich da auf den Seiten durchkombinieren können. Sagen wir mal, die schicken auch Mbabu, müssen die halt dadurch gar nicht mehr flanken, weil sie die Verteidigung schon in einer unsortierten Situation treffen, weil sie müssen ja dann nach hinten laufen, um den durchbrechenden Mbabu die Spielermitte zu verteidigen. Und dann gibt es tendenziell auch eher flache Pässe, deswegen weniger Flanken. Und deswegen, ich nehme jetzt nämlich schon mal hinweg, dass meine Game Changer dann einer von den dreien Spieler sein wäre, also Wind, Schlager, weil es geht ja ums Freispielen von Positionen ist und ich kann vorher nicht sagen, welcher Spieler in den Positionen auftaucht. Drittens habe ich aber Baku aufgeschrieben, weil ich glaube, Mbabu hat wirklich viele Chancen bekommen, aber...
Doch, jetzt hast du doch die Lösung schon selbst.
Ja, also für mich ist Baku da der Spieler, aber er macht halt, als er jetzt reinkam am Wochenende, war er...
Ja, das war ja schon verloren. Das war ja gegen Augsburg, da haben sich wie Laken angestellt, das war gar nichts. Und da kommt er dann hinten raus rein. Also ich sehe Mbabu nicht drin, bei Liga Insider, wir sehen das insgesamt auch so. Wir glauben, dass Baku gegen Bielefeld die viel bessere Option ist. Du hast das super gut erklärt mit dem Breitmachen gegen Bielefeld, die dann schon unsortiert sind. Die Frage ist übrigens generell, weil ihr euch ja so ein bisschen uneinig seid, es sind auch Flachpässe, die ins Zentrum gehen, werden auch als Flanken deklariert. Das sind halt andere Art der Flanken. Muss man dann halt auch nochmal differenzieren. Ansonsten bin ich dann bei euch beiden. Es geht hier über außen und ob es dann wieder flach nach innen geht oder hoch, ist dann fast egal. Bielefeld, also zum Beispiel Nilsson, holt halt sehr viele Punkte über Kopfballduelle. Wenn Wolfsburg dann eher flach spielt, dann holt er eher weniger. Das sind so ein bisschen die Auswirkungen dann bei Bielefeld. Ich glaube, dass Bielefeld ein Tor schießen wird, weil ihr ja irgendwie gerade schon suggeriert habt, geringster Wert. Ja, ist es auch der geringste Wert. Aber ich glaube, Wolfsburg ist trotzdem so anfällig, dass sie irgendwie eins kassieren. Ich habe, wenn, dann Wimmer und Okugawa auf dem Radar, weil einfach die Außen die nicht zubekommen. Das ist genau die Kehrseite der Medaille, wenn es dann nach vorne geht. Also für Wolfsburg, die machen vorne das Spiel breit. Das ist auch eigentlich perfekt prädestiniert dann für Bielefeld mit den Zweien dann schon im Zentrum mit Kruse und Wind. Wenn du dann noch die zwei Wingbacks nach vorne ziehst, dann wird Bielefeld eigentlich völlig aus dem Konzept gebracht. Aber dahinter entstehen halt Lücken. Deswegen erwarte ich eigentlich, dass beide treffen. Mein Tipp wäre eher Tendenz Wolfsburg oder Remis, weil Bielefeld ja auch häufig gerne unentschieden spielt. Zu Castells noch ganz schnell. Ich sage ja immer, das ist einer der besten Torhüter der Liga. Jetzt wird es anhand dieses Stats, den du gebracht hast, Lennart, wird es dann auch klar, dass wenn dann der Replacement-Spieler reinkommt, was für einen Wert du hast an dem Nummer-1-Torwart. Und Castells, ich kann dich beruhigen, Castells wird erwartet. Also im Normalfall wird er jetzt wieder spielen. Und das ist auch wirklich bitter nötig, weil Wolfsburg einfach die Stabilität da braucht. Mein Game-Changer ist ein Matcher, weil er mir im letzten Spiel gezeigt hat, dass er sich die Chancen erspielt. Er muss sie jetzt nur noch machen. Und wenn, also man kann aber hier auch Kruse nennen, man kann auch Baku nennen, man kann Wind nennen. Ich glaube, dass einer von denen oder zwei zumindest eine richtig gute Partie machen werden. Ich glaube, dass es ein Matcher ist. Der hat sich wirklich gut bewegt gegen Augsburg, auch wenn die insgesamt nicht gut waren. Und er hat halt nur das Tor nicht gemacht und Gikiewicz war auch richtig gut dabei. Ortega ist natürlich hier dann auch im Blick für mich. Also die Partie wird auf jeden Fall im Endeffekt entschieden, wer die besseren Nerven hat. Also ja,
die besseren Nerven oder auch weniger Fehler macht. Also ich habe mir aufgeschrieben, Bielefeld könnte das auch schaffen, nämlich die werden eine Chance bekommen, über Interceptions im letzten Drittel an den Ball zu kommen und dann geht es schnell, sind sie direkt vom Tor. Weil die versuchen sie recht häufig und Wolfsburg steht da nicht sonderlich sicher. Und dann wären, du hast gerade erwähnt, Wimmer oder Krüger die Kandidaten, die sowas super ausnutzen können.
Stimmt. Ich habe Okugawa genannt, aber wir sehen den gar nicht in der Startelf. Guter Hinweis. Genau. Und einer deiner Lieblingsspieler, Krüger, hat ja letztes Spieltag auch getroffen. Also Simon liebt den, müsst ihr wissen, weil der auf dem Profilbild so...
Es gibt keinen, der mehr lacht auf seinem Profilbild bei uns.
Also genau, da hat man richtig Bock zu arbeiten. Genau. Ich sage immer, Simon, wenn du keinen Bock hast zu arbeiten, dann guck dir einmal kurz Krüger an und hast wieder richtig Bock.
Genau, so richtig.
Genau, aber Okugawa müsste der bessere Kandidat sein, aber du hast recht, wir erwarten erstmal noch Krüger. Der zieht aber eher auch häufig noch ein bisschen zu sehr nach innen. Okugawa macht das zwar auch häufiger mal, aber ich glaube, der würde sich außen wohler fühlen, was du gegen Wolfsburg einfach brauchst. Deswegen wenn, dann eher dann Richtung Wimmer.
Ja. Bielefeld hat generell recht viele Pressing-Situationen im Mittelfeld. Ich habe mir gerade auf die eingegangen, die sie ganz vorne haben. Genau da hat Wolfsburg super viele Dribblings. Ganz am Ende von der Folge stellen wir euch ja wieder eine Spielerpyramide vor und da geht es um Dribblings. Ich bin mir nicht sicher, ob da ein Wolfsburger drin ist. De facto haben sie aber sehr viele Dribblings im Mittelfeld. Häufig ein guter Konter gegen Teams, die im Mittelfeld pressen, weil sie sich dann halt mit diesen Dribblings aus diesen Pressing-Situationen befreien können. Das ist dann eigentlich eher schlecht für Bielefeld. Also da kann ich mir, das wäre nochmal ein Punkt, der für Arnold sprechen würde, der da eigentlich ganz gut mit klarkommt. Beide Teams haben noch eine Gemeinsamkeit und das ist das Restprogramm. Das gestaltet sich für beide eher schwierig. Es gab nämlich eine Frage von einem User, ob wir darauf eingehen können, wie das Restprogramm denn so aussieht für die Teams. Und
haben wir gemacht.
Das haben wir gemacht, genau. Wir haben wieder diesen Elo-Algorithmus genommen, den wir schon vor einiger Zeit mal benutzt haben. Das funktioniert so, dass man am Anfang von der Saison die Teams bekommen alle eine Punktzahl und dann spielen sie gegeneinander und bekommen dann für einen Sieg oder für eine Niederlage Punkte abgezogen. Und so entwickeln sich dann die Punkte. Dann hat irgendwann ein Team Bayern ganz viele Punkte und ein Team wie Fürth hat ganz wenig Punkte. Und wenn Bayern dann zum Beispiel gegen Fürth gewinnt, bekommen sie nicht mehr so viele Punkte dazu, weil der Gegner schwach war. Und das wird halt so mit eingepreist. Nun ja, und dann haben wir halt alle Teams. Dadurch kann man dann eine Gewinnwahrscheinlichkeit am Ende berechnen und gucken, wie schwer die Gegner halt sind, die jetzt noch kommen werden. Und da kommt raus, dass für Bielefeld und Wolfsburg das Restprogramm ziemlich schwierig sein wird. Genauso wie für Fürth und Gladbach, die unsere nächste Partie sind. Sven, willst du
anfangen? Genau, warte kurz. Nein. Wir haben jetzt wirklich 15 Minuten. Weiß ich, super Übergang. Aber es gibt hier keinen Übergang. Hier gibt es einen Cut. Erstmal, wir haben 15 Minuten an der ersten Partie, an der völlig behämmerten Wolfsburg gegen Bielefeld-Partie gehangen. Deswegen müssen wir jetzt einen Cut machen. Das ist jetzt Folge 1 gewesen. Das ist jetzt die Spezial-Wolfsburg-Bielefeld-Folge gewesen.
Was hat er sich vorgenommen?
Jetzt beginnt Folge 2. Ist das okay? Weil ich habe hier auf die Zeit geguckt. Also sonst sind wir ja morgen noch dran. Aber das heißt auch Doppelfolge. Kann ja heute ein bisschen länger sein. Aber jetzt Fürth gegen Gladbach. Ich lasse euch direkt ran. Aber ich sage nur ein Wort dazu. Wer hier für mich der entscheidende Mann ist, ist Lars Stindl. Ich habe da vielleicht 2, 3 Ideen noch dazu später. Aber vielleicht grast ihr die für mich ab.
Ja, ich fand die Partie gar nicht so leicht zu analysieren. Erstmal beide Teams auch schwieriges Restprogramm, wie gerade schon erwähnt. Und da habe ich hier mit so einem kleinen Fragezeichen aufgeschrieben, das wird so ein Mittelfeldspiel. Also Fürth geht nämlich sehr oft in Tacklings im Mittelfeld. Und da kreieren sie auch viele Pressing-Situationen. Natürlich, auch wenn sie nicht so viel den Ball haben wie Bielefeld, dann bietet sich das natürlich an, da den Ball zu erobern. Wenn man viel den Ball hat, braucht man ihn nicht erobern. Das machen Teams gegen Gladbach generell sehr oft. Problem, da kommen in der Regel nicht viele Punkte bei raus. Genau das wird wahrscheinlich genauso laufen. Also ich erwarte ja nicht viele Punkte für die Fürther Spieler und weiß auch nicht so recht, wie sie das Spiel gewinnen wollen. Da könnt ihr mir vielleicht helfen. Und deswegen wäre meine sichere Wahl in diesem Spiel Linde, also der Torwart, weil ich erwarte viele Abschlüsse auf Gladbacher Seite und dann hat er was zu halten. Für Gladbach. Gladbach ist super stark bei Abschlüssen und bei Schnittstellenpässen. Insbesondere bei Standards sind sie auch stark und das ist eine gute Waffe gegen Fürth, die dort sehr anfällig sind. Sind, wie gesagt, stark bei Dribblings im Mittelfeld. Das Fürther Pressing, wenn man es denn so nennen möchte, können sie gut kontern. Für mich sind die klare Favoriten. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn sie bei Ini, Player und Stindl, Neuhaus, auch alles gute Optionen. Ich würde da voll auf Gladbach setzen. Wie seht ihr es?
Susi?
Also Fürth ist zu Hause relativ solide eigentlich in dieser Saison. Und was spricht denn für Fürth? Fürth, wie gesagt, zu Hause relativ solide, wirklich gut gepunktet so seit Herbst letzten Jahres. Sie haben in ihren Angriffen teilweise eine sehr hohe Vertikalität, das heißt, es geht dann schnell nach vorne und Gladbach hat Probleme dabei, dazu komme ich gleich auch bei Gladbach nochmal. Unter anderem hat Gladbach ja auch, wie wir schon festgestellt haben, schaffen die es nicht, über 90 Minuten eine gute Leistung zu zeigen. Da spielen vielleicht aber auch körperliche Faktoren eine Rolle, dass, wenn das Spiel länger offen ist, es tatsächlich eher Tendenz dann führt, zumindest einen Punkt gehen könnte. Gladbach ist auch sehr anfällig bei Standards, aber Fürth ist schwach bei Standards selbst. Das heißt, wir haben ja irgendwie ein Duell von aufhaltsamer Kraft, trifft auf ein bewegliches Objekt. Thielmann ist aber einer der Standardschützen bei Fürth, könnte man überlegen. Tatsächlich.
Wer? Thielmann. Thielmann. Ja. Okay, alles klar. Ja, okay.
Und,
ich hab Thielmann verstanden. Ja. Dachte ich Gott.
Wir machen jetzt Produktplacements für etwas, was man Schnitzel nennen darf. Aber Gladbach ist für mich halt wirklich eine sehr anfällige Mannschaft.
Geil.
Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn man was riskieren will, also Rogota, könnte ich mir fast sogar vorstellen, ein Pick zu sein, wenn man wird, also ich glaube, das ist ein Risikopick, wenn man jetzt einfach mal sagt, vielleicht trifft er oder hat eine Score-Chance von 50%.
Mhm. Habe ich auch auf dem Zettel, auf meinem Vorschulzettel.
Und dann hast du bei Kickbase sind das, glaube ich, 80 Punkte für ein Tor, 35 für eine Vorlage plus noch ein paar Pünktchen dazu. Würde ich dann mal im Kopf erstmal da so die 45 Punkte mitrechnen, mindestens darüber rechnen und dann vergleichen seine Spieler. Zu Gladbach habe ich tatsächlich auch ein bisschen was aufgeschrieben, aber sonst rede ich so lange. Vielleicht kann ich die antworten, Sven.
Was haben wir denn hier? Also ich sage auch wie du, dass Fürth voll da ist. Die sind besonders zu Hause da und Gladbach hat diese wechselnde Leistungen, die die uns zeigen. Also erste Halbzeit gegen Mainz war richtig gut, haben richtig gut gespielt, besonders Lars Stindl, deswegen habe ich den eben auch erwähnt, ist mir da positiv aufgefallen, als Verbindungsspieler mega gut, direkt prallen lassen, dann auch das Tor von Embolo maßgeblich mit beeinflusst, also fand ich richtig gute Leistung und dann musste der ja irgendwann ab der 60. raus und hinten raus war es nur noch Mainz. Normalerweise kann Mainz das locker gewinnen, hinten raus. Du hast jetzt hier schon Fitness angesprochen, die auch bei Wolfsburg aus der ersten Partie immer eine relevante Größe ist. Vielleicht ist das bei Gladbach tatsächlich auch so. Vielleicht ist es aber auch eher noch mental. Die haben dann irgendwann überhaupt keinen Zugriff mehr. Das waren dann so Zustände wie gegen Stuttgart. Und dann dachte ich wirklich, hier fällt es gleich für Mainz das nächste Tor. Aber haben es dann ja doch geschafft, zu null zu, also das Unentschieden zu halten. Besonders Sommer ist mir da positiv hervorgestochen. Der hat das eigentlich im Alleingang gemacht. Du hast es schon auch erwähnt, die Geschwindigkeit, die man gegen Gladbach halt aus dem Zentrum vor das Tor bekommt, das könnte was für Gotha sein, deswegen habe ich mir den auch notiert. Vielleicht Leveling, wenn er startet. Da bin ich echt mal gespannt, ob Fürth das auf die Platte bekommt. Wenn Stindl länger durchhält, sehe ich aber trotzdem Gladbach vorne, weil Fürth ja ebenfalls weiterhin Schwächen zeigt, wie wir wissen. Sind zwar stabiler halt auch und auch besonders zu Hause, aber trotzdem hat Gladbach ja die Qualität und Simon hat ja auch die paar Spieler dann noch erwähnt, die dann sich auch gut herausspielen können aus diesen Situationen. Kone kann ich ja auch noch nennen, ein super guter Pressing-Spieler, vielleicht wird er hinten raus auch noch in meiner Pyramide genannt. Man darf nicht vergessen, dass Meierhöfer mit dieser ganz schlimmen Verletzung ausfällt bei Fürth. Ganz wichtiger Spieler einfach und deswegen kann das auch nochmal so ein Downer sein. Ich habe, wie gesagt, mein Gamechanger ist Stindl. Ich glaube auch, dass Benze Baini eine große Chance auf einen Scorer hat, weil er einfach in der Offensive dann auch, wenn er über die Seite kommt als Schienenspieler aus dem Spiel, aber besonders auch über Standardsituationen für Gefahr sorgen kann. Und deswegen habe ich hier, wie gesagt, leicht Gladbach vorne. Wenn du Fürth-Spieler stellen willst, dann nimm die, weil die werden wahrscheinlich so performen wie immer. Dann weißt du halt, was du bekommst. Und bei Gladbach ein bisschen mehr in Richtung Risiko. Aber da kann schon eine gute Punktzahl auch rauskommen. Also ich werde Kone zum Beispiel stellen. Ich bin, letzte Woche war ja Viertelfinale, habe ich gepackt. Unter anderem, weil Gladbach da das Unentschieden gehalten hat. Also es war eng. Ramon, viele Grüße an dich. Jetzt bin ich im Halbfinale und ich werde Kone stellen. Muss ich natürlich auch gegen Fürth.
Ja, das du Kone schon mal raus. Kone hat eine absurde Passsicherheit auch gegen tiefstehende Gegner. Also im Schnitt 95% angekommene Pässe. Also auch im Hinspiel hatte er da, glaube ich, sogar 97% oder 100%. Irgendwie sowas Absurdes mit fast 50 gespielten Pässen. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt schon wieder bei Kickbase sind, sind das 40 bis 50 Rohpunkte, mit denen du da schon rechnen kannst. Wenn Gladbach hochsteht, dann Ginter, den ich ja schon dafür häufiger erwähne, der da sehr eingebunden ist, aber auch Benze Baini, der sehr aktiv dann im Spielaufbau schon ist. Das heißt, du hast zusätzlich zu den Scorer-Chancen auch noch sehr viele Rohpunkte erstmal, die ich da bei Benze Baini erwarte, besonders wenn Meierhöfer da fehlt als einer der wichtigsten Spieler bei Fürth. Und das sind schon mal, deswegen, also Benze Baini finde ich dann noch besser. Ich hatte mir jetzt Rohpunkte aufgeschrieben. Die zweite Sache bei Gladbach hatte ich noch mir mal rausgeschrieben, dass als Adi Hütter noch Frankfurt-Trainer war, da sind ein paar Sachen aufgefallen in den Statistiken jetzt in der Saison 2018, 2019, die man jetzt aber tatsächlich bis jetzt auch noch bei Gladbach sieht. Also eine der Sachen, die aufgefallen ist, ist erstens, Frankfurt war die Mannschaft mit den wenigsten Pässen pro Sequenz, also eine Angriffssequenz ist der Moment, wo ich einen Ballgewinn habe, wo ich eine Aktion starte, das kann entweder sein, weil ich einen Ball gewinne oder weil vorher aus war, bis dann der Gegner mir den Ball abnimmt oder ich zum Schuss komme. So. Das ist die Sequenz und da hatte Frankfurt unter Hütter den geringsten Wert der ganzen Liga mit 2,71 Pässen pro Sequenz. Im Vergleich, Bayern war damals Platz 1 mit 4,8. Und das wäre jetzt nochmal ein Argument dafür, dass oder ein bisschen die Erklärung, warum Gladbach es nicht schafft, vernünftig aus diesem Ballbesitz Schusschancen zu kreieren, weil das vielleicht auch etwas ist, was Hütter so noch nie trainiert hat, in dem Sinne. Das würde zumindest dieses offensive Problem erklären. Und zweitens, auch in seiner Frankfurter Saison, war Frankfurt die Mannschaft, die nach Ballverlusten die meisten Spieler hinter dem Ball hatte, beziehungsweise, direkt überspielt waren, so, das meine ich mit hinter dem Ball, also, die wohl direkt überspielt waren. Das heißt, wenn du einen Ballverlust hattest als Frankfurter, hatte die gegnerische Mannschaft die wenigsten Verteidiger vor sich von allen Mannschaften der Liga.
Genau.
Und das hast du jetzt bei Gladbach immer noch. Und gekoppelt mit dieser schlechten Fitness, also mit diesem Fitnessproblem, was ja unter Rose schon damals war, haben wir jetzt halt einfach die Situation, dass die immer wieder in diese riskanten Situationen kommen, die dann über Fitness lösen müssen, die einfach nicht da ist. Und deswegen das scheinen für mich tatsächliche Probleme bei Gladbach zu sein. Es gab auch eine Frage, da fällt mir das gerade ein, welche Mannschaft die beste Mannschaft wäre für den Conference League Platz, also die stärkste Mannschaft. Auch wenn Gladbach da, glaube ich, nicht mehr hinkommt, wäre von den theoretischen Möglichkeiten trotzdem Gladbach für mich das Team da, weil die all diese Spieler haben und all diese Sachen auch zeigen, aber halt über nur 45 bis 70 Minuten im Schnitt. Für dieses Spiel, glaube ich, reicht es, deswegen glaube ich auch den Lenz Gladbach. Jede Seite ein Tor habe ich mir aufgeschrieben, Gamechanger habe ich Rogota auch aufgeschrieben, aber ihr habt jetzt beide nicht Hofmann erwähnt, der ja wieder fit ist und auch ein Kandidat für die Startelf ist.
Ja, ich glaube, er wird aber nicht Startelf sein, Stindl wird Startelf sein und dann wird Hofmann für ihn reinkommen, das ist mein Tipp.
Aber macht ja auch am meisten Sinn. Aber auf Dauer gesehen, also Stindl, Player und Hofmann sind ja alles eher hängende Stürmer und ich würde mich sehr unwohl fühlen, einen von den drei rauszunehmen.
Ja, aber wenn, dann kann man, also mit Fitness würde ich sowieso erstmal nicht planen dann bei allen und deswegen kannst du da immer dann, ist es besser, wenn du drei hast für zwei Positionen, als wenn du dann gar nicht wählen könntest und ansonsten Player ist gerade auch nicht in super Form, kannst dann eventuell auch nach Gegner dann checken, was du machen kannst.
Naja, so schlecht ist Player aber nicht gerade.
So wollte ich gerade sagen.
Nee, schlecht ist der nicht, aber du kannst den mal jetzt rausnehmen auch, also dann können die sind die auch frisch.
Ich glaube. Das stimmt.
Also Player war davor in Superform, jetzt im letzten Spiel war er auf jeden Fall wieder sehr, sehr unsichtbar und er hat halt diese Phasen auch. Und da kann man den ein bisschen anteasen. Dann setzt man ihn mal auf die Bank und dann kommt er rein und dann zeigt er dir wieder eine tolle Leistung. Ist auch gut. Vince, wir sind heute so lahm, ist ja Wahnsinn. Wir müssen echt mal beschleunigen. Macht zwar Spaß natürlich, über die Partien zu sprechen, aber führt gegen Gladbach. Wir haben ja noch ein paar bessere Partien. Wir haben jetzt eine neue Strategie. Ihr dürft nämlich gerade teilhaben an Simons Landunterstimmung bei sich. Der hat uns gerade schon während des Podcasts ein Bild geschickt mit riesen Regentropfen in seiner Wohnung, mehr oder weniger. Und Wind, der offensichtlich da weht. Deswegen ist sein Internet total schlecht. Wir haben jetzt eine neue Strategie. Dadurch, dass wir eine Doppelfolge aufnehmen, machen wir jetzt hier den Cut. Wir haben den eben gar nicht gemacht. Der wird gelöscht. Wir machen hier den Cut und wir machen den auch wirklich. Wir laden das einfach jetzt hoch. Wir müssen warten, dass der Sturm vorbeigeht, damit Simons Internet funktioniert, weil ohne Simons Internet können wir die Folge nicht gut aufnehmen. Deswegen machen wir jetzt hier den Cut und machen eine kurze Pause. Ihr könnt euch das schon mal anhören. Und dann kommen wir mit den anderen 7 Partien. Die ersten 2 Partien waren eh so lahm von uns, also so viel. Das war eh so lang. Das ist wirklich eine eigenständige Folge und deswegen machen wir die 7 Partien, die noch übrig sind, machen wir dann noch zügiger durch. Und fokussierter und hoffentlich dann trocken.
Ja, mal gucken, ob am Wochenende der Wolfsburger Sturm auch so viel Effekt mit dem Wind hat.